Wir wollen heute fortfahren, heute Abend, im Hören auf das Lukas-Evangelium. Und wir kommen heute zu einem relativ langen Abschnitt, aber den wollen wir in zwei Teile teilen. Das heißt, wir wollen uns heute nur auf den ersten Teil konzentrieren, aber wir wollen den ganzen lesen. Lukas Kapitel 7, ab Vers 18 bis Vers 35 wollen wir lesen. Und dann hören nur bis Vers 3, also heute darüber nachdenken, bis Vers 23. Lukas Kapitel 7, Vers 18. Und die Jünger des Johannes berichteten ihm, also dem Johannes, von dem allem. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen: Bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündet. Und glückselig, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und dann lesen wir mal gleich weiter. Und als die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden: Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit welchen Kleidern bekleidet? Siehe, die in herrlicher Kleidung und Üppigkeit leben, sind in den Königshöfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja. Ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Und der Herr sprach: Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die am Markt sitzen und einander zurufen und sprechen: Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagt ihr, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Der Abschnitt, unter den wir uns heute stellen, geht bis Vers 23 und er endet mit der Aussage: Und glückselig, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Ich habe das auch als Überschrift gesetzt heute über diesen Abend. Glückselig, wer nicht an diesem Jesus Anstoß nimmt. Ich möchte ganz grob heute die Bibelarbeit in zwei Teile einteilen. Zunächst einmal formal über Zweifel sprechen. Johannes der Täufer hatte hier Zweifel. Und dann, was trieb diesen Johannes eigentlich um und was heißt das für uns? Aber zunächst mal generell. Menschen haben Zweifel an Jesus. Und das passiert öfters. Das passiert öfters in den Evangelien. Die Jünger des Johannes, sie hatten offensichtlich Zugang zu Johannes dem Täufer, der war inzwischen im Gefängnis, in der Feste Machaerus, das ist östlich des Toten Meers in einer Wüste gewesen, also im Gebiet von Herodes. Da konnten die Jünger des Johannes ihn noch besuchen und die haben ihm das erzählt, was Jesus so alles tut. Zuletzt, das letzte Ereignis davor, war die Auferweckung des Jünglings von Nain. Und da sendet Johannes zu Jesus eine Botschaft und lässt ihn fragen: Bist du jetzt der Kommende oder sollen wir da noch nach einem anderen Ausschau halten? Das war die Frage, die Zweifelfrage. Und als die Männer zu ihm gekommen waren, da sagten sie, also zu Jesus gekommen waren: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und gefragt, sag mal, bist du jetzt der Kommende oder suchen wir da noch jemanden anders? Das war genau zu der Zeit, als Jesus viele Menschen von Krankheiten, Gebrechen und bösen Geistern heilte und vielen wieder das Augenlicht schenkte. Zweifel, Fragen, Unglauben, Unsicherheit an Jesus. In den Evangelien wird einmal von einem Vorfall uns berichtet. Da bringt ein Vater sein Kind zunächst zu den Jüngern und dann zu Jesus. Es ist ein ganz, ganz schwerer Fall von dämonischer Besessenheit. Und dieser Dämon, er hatte Jesus stumm gemacht, sodass er nicht sprechen konnte. Bitte? Was habe ich gesagt? Nee, der Dämon hatte den Jungen stumm gemacht, Entschuldigung. Und der Dämon hatte diesen Jungen in einer Weise befallen, dass er immer wieder Anfälle bekam. Er bekam Schaum vor den Mund. Er knirschte mit den Zähnen, so wird uns in einem Evangelium berichtet, und er fiel sowohl vom Feuer ins Feuer als auch ins Wasser. Und der Vater, der diesen bemitleidenswerten Sohn hatte, er kam dann zu Jesus und erzählte ihm, das war mit dem Jungen so von Kindheit an, vermutlich war er also inzwischen sowas wie ein Teenager geworden. Und dann fragte dieser Vater Jesus, ob er seinem Sohn helfen könne. Die Jünger Jesu konnten es nicht. Und wisst ihr, was die Antwort von Jesus war? Er sagte: Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Die Antwort, die der Vater darauf gibt, ist berühmt. Wir lesen sie zum Beispiel in Markus 9, Vers 24. Die Antwort lautet: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn man sich diese Aussage mit Abstand anschaut, dann könnte man sagen, naja, sehr widersprüchlich, paradox geradezu, was will er jetzt? Aber ist es nicht merkwürdig, wir verstehen sofort, was dieser Vater denkt, was in ihm vorgeht. Wir, die wir Zweifel kennen und auch im Zweifel glauben und manchmal auch glaubend zweifeln. Das Zeugnis dieses Vaters ist auch vielfach bei uns vorherrschend. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube aber, Herr, du weißt, mein Glaube, der ist so erbärmlich schwach. Mein Glaube ist so permanent angegriffen von Zweifeln. So ähnlich war die Situation hier bei Johannes dem Täufer. Ist er das? Der Richtige? Der Kommende? Das gesamte Neue Testament ist uns gegeben, ihr Lieben, damit wir nicht zweifeln, sondern damit wir glauben. Schlag dazu bitte mal auf Johannes Kapitel 20. Johannes Kapitel 20 und zwar Vers 30. Das steht am Ende, ziemlich am Ende des Johannesevangeliums. Und da fasst Johannes einmal die Botschaft, die er bis jetzt gebracht hatte, zusammen. Und er schreibt dann Folgendes. Johannes 20, ich lese ab Vers 30. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben. Warum? Wozu? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Dazu ist uns das Neue Testament gegeben. Dazu sind uns die Evangelien, sind uns alle Evangelien gegeben. Ich war, wenn wir hineinhören in die Familie von Jesus, stellen wir uns mal vor, Josef und Maria mit ihren Kindern besuchen Zacharias und Elisabeth mit deren Kindern. Sie lebten ungefähr so 90 Kilometer voneinander entfernt, aber vielleicht zum Passamal oder was. Was konnten sie sich dann erzählen? Von Engelerscheinungen im Tempel. Dann, als Maria die Botschaft von dem Engel bekam, dann die Engel auf den Fluren, auf den Äckern und Feldern von Bethlehem. Und dann geht es so weiter. Sie könnten erzählen, auch jetzt von den Wundern, die Jesus tat. Und wir lesen sie selbst in den Evangelien. Ihr Lieben, es gibt so viel, was uns in den Evangelien geschildert wird. Und alles hat ein Ziel, eine Absicht, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und dass ihr so Leben habt. Leben aus Gott. Leben nicht mehr aus uns selbst. Da gab es sogar Heiden, Nichtjuden, die also das Alte Testament gar nicht kannten. Denken wir an den Hauptmann von Kapernaum. Dessen Geschichte wird uns am Anfang von Lukas Kapitel 7 berichtet. Und Jesus sagt über diesen Mann, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Wir hatten uns mit diesem Abschnitt auch beschäftigt. Ja, das nimmt alles Johannes der Täufer auch wahr und das weiß er, daran erinnert er sich dort im Gefängnis. Aber dann sieht Johannes der Täufer noch etwas. Er sieht das Volk, er sieht die Lauheit des Volkes. Wie sie Jesus in Frage stellen, wie gleichgültig sie mit Jesus sind, wie sie ihn ablehnen. Vielfach war es nichts anderes als Neugierde, Faszination, aber auch Feindseligkeit, Hass, Verschwörung hin zur Hinrichtung. All das sprach sich ja irgendwie im Volk rum. Da haben wir also einerseits das große Modell dieses Glaubens, dieses Hauptmanns und dann alle möglichen Schattierungen von Glauben, Halbglauben, Nichtglauben, Kleinglauben, Unglauben im Volk. Dann gibt es auch noch die Apostel, ja, die glaubten, aber immer wieder zweifelten sie auch. Jesus muss einmal zu seinen Jüngern sagen: Wie lange soll ich euch noch ertragen? Müsst ihr euch mal vorstellen. Immer wieder kommen sie daneben. Am Ende seines Dienstes, da sagt Jesus einmal zu seinen Jüngern in Matthäus 21, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, dann könnt ihr dieses oder jenes tun. Euer Problem ist, dass Zweifel und Glauben bei euch vermischt sind. Und dann war Jesus auferstanden. Die Jünger waren Jesus begegnet oder Jesus war den Jüngern begegnet. Und dann waren sie auf diesen Berg in Galiläa gegangen. Ganz am Ende, Matthäus 28. Und bevor Jesus den Taufbefehl gibt und sie aussendet in alle Länder, da heißt es noch, die 11 Jünger, sie gingen auf den Berg, sahen Jesus und zweifelten. Immer noch. Und in wenigen Wochen sollen sie dann hinausgehen in alle Welt und den Menschen das Evangelium verkünden. Zweifel, das war also wahrlich keine Seltenheit. Die Menschen, sie ärgerten sich an Jesus. Johannes Kapitel 10, Vers 24. Jesus ist in einem Gespräch, in einer Auseinandersetzung, in einer harten Konfrontation mit den Menschen. Und dann kommen die Juden zu Jesus und fragen: Sag mal, wie lange willst du uns jetzt noch hinhalten? Wenn du der Christus bist, dann sage es uns doch bitte schön deutlich. Aber das war kein ehrlicher Zweifel. Das war Abneigung. Das war ein Nein, ein inneres Nein zu Jesus, was sie nur noch einmal bestätigt bekommen wollten. Kurz darauf wollten sie ihn steinigen auch. Das war kein Ringen um den Glauben. Vielmehr war es ein Fixiertsein auf Hass, auf Unglauben und auf Ablehnung gegen diesen Jesus. Sie hatten innerlich zugemacht. Kommen wir zurück zu diesem Vater, dieses Kindes. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Schrei eines Vaters im Blick auf sein Kind, das kaputt geht. Noch eine Vorbemerkung, bis wir dann an diesen Abschnitt gehen. Jesus nennt sich in diesem Abschnitt der Kommende. Bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bitte machen wir uns klar, dass dieser Ausdruck, diese Formulierung, der Kommende, ein messianischer Titel war und ist. Wir lesen es im Alten Testament. Schlagen wir mal zwei Psalmstellen auf, einmal Psalm 40, Vers 7. Psalm 40, Vers 7. Da spricht Jesus, sein Zitat von Jesus, es wird im Hebräerbrief Kapitel 10 zitiert, Und dann sagt der Psalmist, also Jesus, zutiefst, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben. Oder siehe, ich bin der Kommende. In der Buchrolle steht von mir geschrieben. Jesus, so wird er schon im Alten Testament genannt, der Kommende. Vielleicht noch eine Stelle, Psalm 118. Psalm 118, Vers 26. Psalm 118 ist ja der Psalm, den man in Israel betete, gerade am Passamahl, am Passafest. Und am Ende dieses Psalms wird dann gesagt oder betet Israel interessanterweise am Passafest. Vers 26, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Gesegnet, gepriesen sei der, der kommt, sei der Kommende. Johannes der Täufer greift diesen Titel auf. In Lukas Kapitel 3, Vers 16 lesen wir es wieder. Ich taufe euch mit Wasser, aber der nach mir Kommende, er wird euch mit Feuer und mit Heiligem Geist taufen. Der nach mir Kommende, der Kommende. Und so kommt dieser Titel immer wieder in den Evangelien durch und vor. Aber nun hatten sich bei Johannes dem Täufer Zweifel eingeschlichen. Aber dieser Zweifel, ihr Lieben, und das fällt auf, der zerstörte nicht den Glauben von Johannes dem Täufer. Das gibt es. Dass Zweifel den Glauben zerstören kann, aber das war bei Johannes der Täufer nicht, dem Täufer nicht der Fall. Ich glaube, das ist ein unerhört aufschlussreicher Punkt zunächst einmal. Nicht, wenn er kein Vertrauen, gar kein Vertrauen mehr zu Jesus hätte, ja, dann würde er nicht zu Jesus gehen, beziehungsweise Boten gerade zu ihm schicken und ihn bitten, Herr, zerstreue meine Zweifel oder klär mich auf. Er bittet Jesus, an den er glaubt und im Blick auf den er gleichzeitig Zweifel hat. Herr, räum du meine Zweifel aus. Bitte. Im Grunde weiß Johannes der Täufer, es kann eigentlich nur Jesus diese meine Zweifel ausräumen. Er kämpft also wirklich, ich sag mal, gegen sich selbst, gegen eine Versuchung. Und ich sage gleich jetzt mal zu euch, ihr Lieben, das Schlimmste, was ihr tun könnt, ist, mit euren eigenen Zweifeln bei euch selbst zu bleiben. Wenn ihr Zweifel habt, dann sagt es Jesus. Oder geht zu einem Bruder, einer Schwester und sagt es. Zweifel sind nicht etwas, was unnormal ist. Johannes der Täufer schickt also zu Jesus jetzt zwei Boten. Das lesen wir, wenn wir uns jetzt den Abschnitt angucken, in den Versen 19 und folgende. Und als diese beiden Jünger von Johannes zu Jesus kommen. Da platzen sie da voll herein und fragen: Jesus, wir wollten dich mal was fragen. Bist du der Kommende, der Erwartete, oder suchen wir einen anderen? Jesus war gerade sehr beschäftigt, er heilte. Viel Volk war um ihn herum und dann diese Frage. Und vermutlich, als Jesus zwischendurch eine Pause machte oder auch am Ende, wir wissen es nicht, da sagt Jesus nur: Geht zu Johannes, dem Täufer, und berichtet ihm das, was ihr gesehen und gehört habt. Sagt ihm, was ihr seht. Die Blinden werden sehend, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden gereinigt, die Tauben hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Geht und sagt es Johannes, der dort in der Festung Machäus sitzt. Geht einfach hin. Schaut euch an, was ich tue, und berichtet davon. Dann gibt Jesus diesen Jünger noch etwas auf den Weg. Glückselig, wer sich nicht an mir ärgert. Also offensichtlich hat sich dieser Johannes der Täufer auch an Jesus geärgert, aber warum eigentlich? Man könnte jetzt Folgendes überlegen. Naja, vielleicht hat er gedacht: Also Jesus, wenn du so viel Macht hast, könntest mich ja auch aus dem Gefängnis befreien. Ich bringe mich mal in Erinnerung durch die Jünger. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Johannes der Täufer ein Prophet war in dem Sinn, dass er wusste, es geht nicht um mich. Einem Diener Gottes, ihr Lieben, wenn er das Wort verkündet, darf es nicht um sich selbst gehen. Egal, was passiert, egal, was passiert. Was er bei Jesus sah, das irritierte ihn. Jesus heilte. Jesus verschenkte seine Macht, ich sag mal, in einer gewaltig royalen Weise. Er ließ seine Gnade überströmen. Wir hatten es letztes Mal gehört oder vor 14 Tagen. Der Jüngling von Nain, Jesus hatte noch nicht einmal die Frau, die Mutter gefragt: Glaubst du? Er hatte einfach diese Frau geheilt. Und jetzt, bitteschön, eine Heilung nach der anderen. Jesus, bist du wirklich der Richtige? Machen wir uns mal klar, was Johannes der Täufer über diesen Jesus gepredigt hatte. Schlagen wir das mal auf, Lukas Kapitel 3, damit wir es uns noch mal in Erinnerung rufen. Lukas Kapitel 3. Dann merken wir, was die Spannung war. Lukas Kapitel 3, ich lese erstmal die Verse 7 bis 10 und dann noch einen Abschnitt weiter. Lukas 3, Vers 7. Johannes der Täufer sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Schlangenbrut. Wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine guten Früchte bringt oder gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und dann weiter, Vers 15. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihrem Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seiner Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Ihr Lieben, wenn wir uns die Botschaft von Johannes dem Täufer mal zusammenfassend klar machen, dann besteht sie in Gericht. Die Axt ist an die Wurzel der Bäume gelegt. Er wird seine Worfschaufel, das war an der Tenne, damit hob man das Getreide hoch, damit es vom Wind dann da die Spreu weggeblasen wird und das Getreide wieder auf den Boden fiel. Und schlussendlich sagt er, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Das ist die Botschaft, die Johannes der Täufer über den Kommenden hat. Und was erlebt Johannes der Täufer nun, als er im Gefängnis sitzt? Was hört er? Jesus heilt. Jesus predigt das Evangelium. Er hilft sogar einem Heiden, einem Knecht. Das ist nicht das, was ich gepredigt habe, oder? Oder? Johannes der Täufer, er ging in die Wüste hinaus, aß Heuschrecken, hatte einen härenen Mantel, so heißt es, einen aus Kamelhaar. Und Jesus, wie fängt er seinen Dienst an? Auf einer Hochzeit. Er machte Wasser zu Wein, das war das erste Wunder. Er ließ alles in überwältigender Fülle fließen. Und noch einmal, all die schönen Dinge, die gerade berichtet wurden. Der Knecht des Hauptmanns von Kapernaum, die Auferweckung des Jünglings zu Nain. Also ich kann mir gut vorstellen, Johannes der Täufer dachte sich eins im Gefängnis. So wird das nichts. Guck dir doch das Volk an, wie lau die sind, wie gleichgültig, wie gottlos. Da muss man mal reinhauen. Ich hab's getan. Ich bin zu Herodes gegangen und habe ihm gesagt, hier, was du tust mit deiner Nichte, es geht nicht, bin ich gefangen genommen worden. Jesus, warum sagst du das nicht? Jesus, sage doch endlich einmal, wo es lang geht. Ich habe doch schon vorausgesagt, was du sagen wirst. Ich taufe euch mit Wasser, es kommt einer, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand. Er wird seine Tenne durch und durch reinigen. Da geht's zur Sache. Jesus, aber du? Bist du der Richtige? Ihr Lieben, die Frage, die Johannes der Täufer hier stellte, war nicht die versteckte Aufforderung, lass mich frei. Noch einmal, Johannes der Täufer, er war ein Prophet. Und bei einem Propheten darf das persönliche Wohlbefinden nicht im Zentrum stehen. Was hinter der Frage von Johannes dem Täufer war, das war etwas anderes. Herr, Warum sagst du nicht wirklich einmal diesem Herodes Antipas, diesem Ehebrecher, einmal ordentlich die Wahrheit? Warum heizt du ihn nicht wirklich mal ein? Und dann die vielen Menschen, die diesem Jesus folgen, sage ihnen doch einmal, dass sie ins ewige Verderben gehen. Oder sind die Gerichtsankündigungen, die Drohungen, mit denen ich vor das Volk getreten bin, leer, eitel, nichts? Herr, stellst du jetzt deinen eigenen Vorläufer, deinen Knecht, nicht bloß mit dem, was du verkündest und wie du auftrittst? Als Johannes auftrat, da war von Unsicherheit, von Zweifel keinerlei Spur. Warum jetzt der Zweifel? Ja, eben weil Johannes der Täufer gesagt hat, der nach mir kommt, der wird mal richtig dreschen. Und jetzt? Er wird richtig die Spreu mit Feuer verbrennen, das nicht gelöscht wird. Und jetzt? Und daher diese schmerzhafte Frage an Jesus. Jesus, warum bist du anders, als ich dich dem Volk angekündigt habe? Das bedrückt diesen Johannes. Das quält ihn und ehrlich gesagt, ihr Lieben, ich kann das verstehen. Und jetzt platzen diese zwei Jünger da hinein in diese Heilungsveranstaltung von Jesus und die fragen ihn, Jesus, ja, bist du jetzt überhaupt der Richtige oder wie ist das? Und ich behaupte mal, damit haben diese beiden Jünger großen Schaden angerichtet. Das werden wir auch sehen, wenn Jesus sich an die Volksmengen dann wendet. Nicht das Volk hatte Johannes ja doch für einen Propheten gehalten. Wenn jetzt die eigenen Jünger kommen von Johannes dem Täufer und so eine Frage stellen, dann muss da jetzt wohl Unsicherheit sein, oder wie ist das? Als die Jünger von Johannes weggegangen sind, da fragt Jesus auch die Volksmengen. Aber was habt ihr eigentlich erwartet von Johannes dem Täufer? Ein Schilfrohr vom Wind bewegt? Jemanden, der in weichen Kleidern ist? Einen Propheten? Ja, mehr als ein Prophet ist da. Was habt ihr eigentlich erwartet? Aber darauf kommen wir das nächste Mal, wenn Jesus sich im Blick auf Johannes den Täufer an das Volk wendet. Und wir werden feststellen, dass Jesus dann darauf besteht, dass zwischen Johannes dem Täufer und ihm nicht ein einziges dünnes Blatt passt. Es ist die gleiche Botschaft, nur unterschiedlich. Aber das sagt er nicht den Jüngern des Johannes. Das sagt er erst, als die Jünger des Johannes weggehen. Was sagt er denn den Jüngern des Johannes? Ich will nochmal die Situation uns klar machen. Ich glaube, dass diese Zwischenfrage der Jünger die Menschen um ihn herum irritiert haben. Und da stellt Jesus eins klar. Nein, was ich jetzt tue, das gehört auch zur Erfüllung der Botschaft, die Propheten einst verkündigt haben. Schlagt mal auf. Jesaja Kapitel 35. Jesaja Kapitel 35. Ich lese jetzt nur mal die Verse 5 und 6, denn die genau zitiert Jesus hier. Wenn das Reich Gottes einbricht in diese Welt, dann Vers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Schaut noch mal hier in den Abschnitt hinein. Was sagt Jesus diesen Jüngern des Johannes? Vers 22, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündet, übrigens auch ein Zitat von Jesaja, Kapitel 61, Vers 1, wo es heißt, er hat mich gesandt, den Armen zu verkündigen. Nein, Johannes, was ich jetzt tue, das fällt nicht aus dem Rahmen dessen, wozu ich gesandt worden bin. Und das musste Johannes der Täufer verstehen. Warum? Warum? Schlag mal auf Lukas Kapitel 16, Vers 16. Lukas Kapitel 16, Vers 16, da ist Jesus im Gespräch mit den Pharisäern und da sagt Jesus in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern Folgendes. Ich lese mal Vers 16 und Vers 17 da noch. Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes, Johannes den Täufer. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Das war der Unterschied, ihr Lieben, zwischen der Botschaft Johannes des Täufers und der Botschaft von Jesus. Johannes der Täufer war noch im Alten Bund, war noch dem Alten Bund verhaftet. Das Reich Gottes wird danach verkündet. Aber fragen wir mal jetzt uns. Kommt nicht diese Strenge des Johannes besser bei uns an? Angesichts der Intrigen, der Zickereien, des Murrens. Hat es das Wort des Johannes, die Axt ist an die Wurzel der Bäume gelegt, nicht irgendwie leichter? Das verstehen wir, das kommt an, als die Befreiung von Jesus, als die Verkündigung von Jesus über die Befreiung der Gebundenen. Kommt uns, ich sag mal, dieses freundliche, liebevolle, Gütige des Auftretens Jesu nicht irgendwie auch ein wenig unwirklich vor?
Worauf hier zunächst einmal hingewiesen werden, ist, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Schlagt mal ganz das Ende des Alten Testamentes auf. Und das ist der Prophet Maleachi. Maleachi Kapitel 3. Lesen wir mal das Ende des Alten Testamentes. Wie endet dieses Alte Testament eigentlich? Ich lese mal ab Vers 22. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Das letzte Wort im Alten Testament ist Gericht. Und genau daran knüpft Johannes der Täufer an. Auch er lebt, so sagte Jesus in Lukas Kapitel 16, Vers 16, noch, ich sag mal, in der Zeit des Alten Testamentes. Und was verkündete er? Gericht, Bekehrung, Buße. Ja, auch im Alten Testament gab es schon Aussagen der Verheißung. Denken wir an Jesaja 35, wir hatten es vorhin gelesen, oder Jesaja 61. Aber immer mehr zum Ende, gerade im Propheten Maleachi, erfahren wir eins: mit dieser Güte konnte das Volk nicht umgehen. Und es wird immer strenger, immer mehr Gericht. So endet das Alte Testament, tut Buße, kehrt um, sonst werde ich dieses Land, das Land Israel, mit dem Bann schlagen. Das Neue Testament ist im Vergleich dazu viel herrlicher. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, nein, die Verheißungen des Alten Bundes sind viel besser, viel herrlicher, viel gewaltiger. Paulus im 2. Korintherbrief, er spricht vom neuen Bund als von dem Dienst der Herrlichkeit und stellt ihm dem alten Bund, dem Dienst der Verdammnis, gegenüber. Im Römerbrief schreibt Paulus einmal, wo die Sünde groß geworden ist, da ist die Gnade viel, viel größer geworden. Das ist neuer Bund. Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes der Täufer, der größte Prophet, der zum Alten Testament zu zählen ist. Was sagt Jesus seinen Jüngern? Eure Augen sind gesegnet, dass ihr das sehen dürft, was ihr seht, in Matthäus 13. Jakobus schreibt einmal, dass die Barmherzigkeit Gottes sich rühmt über das Gericht. Jakobus 2, Vers 13. Das ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Nein, wir werden es nächstes Mal sehen, es gibt keinen Gegensatz zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Aber hier betont Jesus zunächst einmal, ich habe jetzt etwas anderes zu verkündigen, nämlich Gnade, nämlich Freundlichkeit, den Dienst der Herrlichkeit, wie es Paulus im 2. Korinther Kapitel 3 nennt. Ich will gleich nochmal ansprechen, dass wir das nicht missverstehen. Es ist kein Gegensatz zwischen altem und neuem Bund. Das macht Jesus einmal deutlich anhand eines Gleichnisses. Lasst uns dieses Gleichnis gleich mal lesen. Lukas Kapitel 20, Abvers 9. Lukas Kapitel 20, Abvers 9. Da merken wir die Kontinuität. Und ich sage es gleich jetzt, was Jesus weiter sagt zu dem Volk. Das ist, es gibt nichts, was Johannes den Täufer und mich trennt in der Verkündigung. Aber Johannes der Täufer muss jetzt kapieren, dass der neue Bund ein anderer ist als der alte Bund. Und das war schwer. Das Gericht kommt, was Johannes der Täufer verkündet hat, aber noch nicht gleich. Nee? Lukas Kapitel 20. Ihr kennt das Gleichnis alle, trotzdem will ich es noch mal lesen. Es ist das Gleichnis von den Weingärtnern. Jesus fing aber an, dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein gewisser Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und hielt sich längere Zeit außer Landes auf. Und als es Zeit war, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs gäben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch diesen und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Und er fuhr fort und sandte einen dritten, aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs: Was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen. Als aber die Weingärtner diesen sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Und dann stellt Jesus die Frage: Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sprachen sie: Das sei ferne. Er aber blickte sie an und sprach: Was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Da suchten die obersten Priester und die Schriftgelehrten, Hand an ihn zu legen, in derselben Stunde. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. Was schildert Jesus hier in diesem Gleichnis? Er sagt: Im Grunde stehe ich als der Sohn in einer Kontinuität mit den Knechten, mit den Propheten im Alten Bund. Und die haben sie alle weggeschickt. Und mich werden sie sogar töten. Und wenn das kommt, dann wird das Gericht kommen. Kam ja dann auch im Jahr 70 nach Christi Geburt. Aber noch ist es nicht so weit. Noch wird royal die Gnade verteilt. Heilungen noch und nöcher. Und das muss dieser Johannes der Täufer kapieren. Gottes Liebe, sie ist unendlich groß. Aber Gottes verletzte und zurückgewiesene Liebe, das haben wir eben gerade auch gelesen, die hat furchtbare Folgen. Johannes der Täufer, er bleibt Teil der Verkündigung des Evangeliums, aber er bleibt immer noch im Alten Testament. Jesus sagt: Ich will es noch einmal versuchen. Ich will noch einmal das Evangelium royal verkündigen. Und das war der Zweifel, den Johannes der Täufer hatte. Wieso? Ich sehe doch die Menschen, wie sie sind. Das, was Jesus dem Johannes, dem Täufer hier ausrichten lässt, ihr Lieben, das hat natürlich auch eine Botschaft an uns. Wir sollten jetzt nicht nach Hause gehen, also mit dem Wissen, aha, jetzt wissen wir, wie das damals war. das bringt uns nicht weiter. Nein, es hat auch eine Botschaft an uns. An die, die meinen, das Evangelium, das Wort Gottes nicht mehr verkündigen zu sollen, weil die Leute ja doch nicht zuhören. Ich denke an die Leute, die unter uns Kinderstunde machen. Ich muss gerade an den letzten Sonntag denken. Ich glaube, Thilo war es, der den Leroy fragte: Leroy, was habt ihr heute in der Kinderstunde gehabt? Guckt groß und sagt, weiß ich nicht mehr. Ja, hat es dann Sinn? Immer wieder neu das Evangelium zu verkündigen. Man könnte fragen, nicht, oder? Nicht nur die, die da vorne stehen, stellen sich manchmal diese Frage, was hat das alles für einen Sinn? Die Leute hören ja doch nicht. Ich glaube, ich habe euch schon mal die Geschichte erzählt. Es war gegen Ende des Lebens von Karl Barth. Das war ein Schweizer Theologe. Da war so ein ziemlich unbedarfter Journalist, junger Mann. Nicht typische Journalistenfrage. Herr Professor, was wären Sie denn geworden, wenn Sie nicht Theologe geworden wären? Karl Barth schmunzelte und sagte, ja, stellen wir uns vor, was hätte jetzt wohl der Journalist gefragt? Nicht, der hätte wahrscheinlich gedacht, der hätte wahrscheinlich erwartet, naja, vielleicht sagt er jetzt Philosoph oder Historiker oder was weiß ich. Karl Barth blickte diesen jungen Mann an und sagte, Verkehrspolizist. Das verunsicherte ihn. Und dann sagte Karl Barth, ja, schauen Sie mal, wenn ein Verkehrspolizist auf der Kreuzung steht und so macht, dann halten alle an. Und wenn er so macht, dann fahren alle durch. Wenn ich auf der Kanzel stehe, kümmert sich kein Mensch drum. Müsste man da nicht endlich mal viel härter reinhauen? Eben. So wie Johannes der Täufer das tut. Oder? Jesus sagt Nein zu Johannes dem Täufer. Diese Menschen mit all ihrer Falschmünzerei, ihren Betrügereien, ihren Intrigen, ihren Ränkespielen, und immer wieder die Gnade verkündigen. Jesus sagt ja. Noch. Ja. Nimm es endlich einmal zur Kenntnis, Johannes. Ich verschenke jetzt royal meine Freundlichkeit, meine Güte. Ich leite jetzt tatsächlich den neuen Bund ein. Jesus leugnet nicht, ich sage das noch einmal, nicht die Seite des Gerichtes. Das wäre ein Missverständnis, wenn wir so nach Hause gehen. Das wäre auch das, was Dietrich Bonhoeffer einmal als billige Gnade bezeichnete. Nicht gerade im 2. Korintherbrief, da spricht Paulus viel von Gnade. Er spricht von der zweiten Gnade. Aber er schreibt eins, diese Gnade muss euch zur Buße führen. Dass ihr diese Gnade nicht vergeblich empfangt, so etwa 2. Korinther 6. Jesus, ist deine Botschaft die richtige? Ich möchte allen Leuten, die sich manchmal diese Frage stellen, wenn sie hier Dienst tun, Kinderstunde, Jungschar, Jugendkreis, Bibelstunde, Predigt, wo auch immer, auf der Straße das Evangelium weitersagen, in persönlichen Gesprächen und man denkt, Mensch, bringt doch sowieso nichts. Sagen doch, tu's. Tu's royal. um es im Gleichnis des Sämanns zu sagen, dass viel Samen verloren geht. Viel fällt auf den Boden, auf den harten, steinigen Boden. Das ist kein Grund, den Samen zurückzuhalten. Verkünde weiter. Sag's weiter. Sprich weiter von der Liebe, von der Gnade, die Gott in Christus geschenkt hat. Jesus endet seine Botschaft an Johannes genau mit dieser Botschaft. Ich lese nochmal diesen Vers. Glückselig, Johannes, wer an mir nicht Anstoß nimmt, an meinem Gnädigsein, an meiner Freundlichkeit, an meinem royalen Verschenken der Gnade.